Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Team Time Out, dem Anästhesie-Podcast. Mein Name ist Leonard Wild, ich bin Assistenzarzt an der Klinik für Anästhesiologie und operative Intensivmedizin an der Uniklinik in Bonn. Und mein heutiger Gast ist Markus Studium, Oberarzt bei uns in der Anästhesie und selber Experte für hämodynamisches Monitoring, der auch viel forscht zu hämodynamischen Veränderungen intraoperativ. Und heute soll es gehen darum, was für Schockformen gibt es, wie bildet man die ab, gerade in der Operation oder auch auf der Intensivstation, was kann man therapeutisch tun und vor allem, wie können wir unsere Patienten so überwachen, dass wir erkennen, welches Problem hat dieser Patient, was führt gerade zu diesem Schock und wie können wir das dann behandeln. Dabei soll der Fokus vor allem darauf liegen, was es für verschiedene Methoden gibt, einen Schock zu erfassen, beziehungsweise den Patienten hämodynamisch erweitert, wie wir das nennen, zu überwachen, was die grundsätzliche Methodik dahinter ist, wie man das interpretiert und vor allem auch, wo die Pitfalls des Ganzen sind. Ja, Markus, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Schön, dass es heute klappt und dann lass uns doch direkt mal anfangen.
Team Timeout, der Anästhesie-Podcast.
Dann vielleicht als kleiner Einstieg. Warum überwachen wir unsere Patienten überhaupt?
Also ganz grundsätzlich überwachen wir unsere Patienten, dass der Patient die Narkose überlebt. So. Dafür müssen wir die grundsätzlichen Vitalfunktionen müssen wir natürlich irgendwie darstellen. Also das ist natürlich vor allem die Herzfunktion und die Lungenfunktion. Und dafür haben wir jetzt erstmal verschiedene Parameter. Also wir haben einmal das EKG, was die elektrische Aktivität des Herzens erfasst und abbildet. Da können wir dann noch einige Details drin sehen. Da gehe ich jetzt aber vielleicht nicht gerade näher drauf ein. Wir haben die Blutdrucküberwachung normalerweise über die Blutdruckmanschette, die oszillometrisch üblicherweise einen systolischen, diastolischen Blutdruck ausgibt und einen Mitteldruck errechnet. Das ist auch immer wichtig, dass meistens ein errechneter Wert ist. Und wir haben die Pulsoximetrie, die Sättigung im arteriellen Blut uns angibt. Also die Pulsoximetrie, die gibt uns irgendwo wie die Lunge funktioniert, weil die Lunge ist ja da, das Blut zu oxygenieren. Es ist aber in gewisser Weise auch irgendwo ein Kreislaufparameter, wie nachher die Peripherie durchblutet ist, weil wenn in der Peripherie nichts ankommt, dann wird die Pulsoximetrie nichts anzeigen.
Das heißt, über die Pulsoximetrie kriegen wir im Prinzip eine Sättigung und einen Puls.
Genau, wir kriegen einen Puls, eine Sättigung. Und man könnte theoretisch noch Sachen rauslesen. So, wie gesagt, ist der Patient ist zentralisiert? Schwankt diese Pulsoximetriekurve sehr stark? Da könnte man es theoretisch Rückschlüsse auf Volumenstatus ziehen. Dafür ist das Pulsoxy an sich nicht da. Aber das kann man so in gewisser Weise sehen, solange wir jetzt keine arterielle Kanüle vor Ort liegen haben.
Und dann vielleicht nochmal kurz zum Blutdruck. Du hast jetzt gesagt, oszillometrisch. Das heißt, quasi diese Blutdruckmanschette, wie man das vielleicht von der Oma kennt, pumpt sich auf. Und wie funktioniert das dann?
Genau, die pumpt auf bis zu einem gewissen Wert. Dann wird der Druck abgelassen und dann über einen Druckaufnehmer werden dann die Oszillationen in der Manschette werden dann abgeleitet. Und dann haben die Firmen Algorithmen, dass der systolische und der diastolische Wert bestimmt wird. Also das sind auch tatsächlich alles errechnete Werte. Also das ist auch so ein bisschen zweimal um die Ecke gedacht. Das ist nicht trivial am Ende des Tages.
Aber das grundsätzliche Prinzip ist so, wir haben in der Diastole niedrigeren Druck als in der Systole. Und wir kennen quasi den Druck, mit dem der Arm abgepresst wird und können quasi dann über diese Oszillationsunterschiede zu den verschiedenen Druckniveaus rückrechnen, wie ist der Blutdruck zu den verschiedenen Zeiten.
Genau. Und wir haben ja dann nachher einen systolischen Wert, den er uns ausspuckt, einen diastolischen Wert. Und darüber bekommen wir auch unseren Pulsdruck. Also das ist ja nichts anderes als der Unterschied zwischen dem systolischen und dem diastolischen.
Wunderbar. Ich glaube, das ist schon mal das Erste, was man sich, wenn man sich so Monitoring anguckt, wo ein wichtiger Unterschied besteht. Zum einen, die elektrische Herzaktivität ist nicht gleich Puls. Puls ist wirklich was, ist eine Druckwelle. So, und nicht jede elektrische Herzaktivität gibt gleichzeitig auch einen Puls. Und da sollte man die glaube ich, die Parameter einfach auseinanderhalten können, sonst wird es schwierig. Okay. Und jetzt hast du schon gesagt, wir wollen den Patienten während der Narkose überwachen. Das Ganze gibt es natürlich auch noch auf Intensiv. Warum ist das relevant, ein hämodynamisches Monitoring zu haben, wo wir im Prinzip sehen, Herz und Lunge sind überwacht? Würde es uns nicht ausreichen zu sagen, okay, wir haben ein EKG und sehen beim beatmeten Patienten, es geht irgendwie Luft in den Patienten?
Genau, also das ist halt die Frage, was für einen Patienten haben wir vor uns, in welcher Situation ist der Patient? Im OP, so ähnlich wie auf Intensiv, ist es auch so, was haben wir da für einen Eingriff? Oder auf Intensiv erst vielleicht die ECMO, die da läuft. Je nachdem, was das für ein Patient ist. Also man kann es ja nicht pauschal sagen, was der Patient braucht. Aber je kränker der Patient oder je invasiver der Eingriff ist, desto mehr müssen wir natürlich monitoren, weil desto mehr kann da passieren. Es gibt zum Beispiel Studien über das Versagen der regulären Blutdruckmanschette, Hypotensionsphasen zu erfassen. Also sowas gibt es, dass man einfach einen wesentlichen Anteil an kritischen Hypotensionen nicht erfasst, einfach nur, weil man interpretierend mit der Blutdruckmanschette misst.
Und das heißt, wir messen im Prinzip in einem eingestellten Zeitintervall, 2 Minuten, 5 Minuten.
Genau, und dann verpassen wir halt Dinge, die dazwischen passieren. Und das ist natürlich das, was man beim kritisch kranken Patienten, der jederzeit irgendwie schlechter werden kann, das ist natürlich nichts, was wir verpassen wollen. Und das kann ja durchaus kritisch sein.
Und wie würden wir das dann eskalieren wollen oder wie wollen wir das vermeiden?
Die primäre Eskalationsstufe wäre die invasive kontinuierliche Blutdruckmessung, die wir über eine invasive arterielle Kanülierung erreichen. Also es kann jetzt in der Radialis Arterie sein, in der Femoralis. Das sind so die Hauptpunkte, wo man rangeht. Und das wäre die erste Eskalationsstufe, die man da anstreben würde.
Und wie ist das Prinzip dann im Unterschied zu der Blutdruckmanschette?
Das Prinzip ist, dass wir direkt über eine Wassersäule einen kontinuierlichen Druck ableiten, über einen Druckaufnehmer, der dann auch die Pulsatilität wiedergibt. Das heißt, die Arterie wird gelegt, wir haben unseren Druckaufnehmer, der am Schlauch dran ist, der wird genullt auf einem gewissen Niveau. Das Niveau ist üblicherweise die Phlebostatic Axis, heißt das. Das ist quasi auf Herzniveau, kann man sagen. Wie genau das ist nochmal ein anderes Thema, aber das ist grundsätzlich so Konsens, dass man das da macht. Und dann wird quasi da rückgerechnet, dass der Druck auf der Höhe so hoch ist und unsere Kurve entspricht, die wir ableiten.
Das ist, glaube ich, auch nochmal ein relevanter Punkt, wenn man noch nie mit dem System gearbeitet hat. Wenn man den arteriellen Druckaufnehmer 20 cm unter Bettniveau legt, dann zeigt den anderen Druck an, als wenn man den halt einen halben Meter über den Patienten hält. Das ist, glaube ich, wenn man drüber nachdenkt, jedem klar, das Wasser läuft dann halt entweder runter oder muss halt den Berg hoch sozusagen und dann verändert sich natürlich der Druck. Aber das ist, glaube ich, ein Pitfall, wenn man das zum ersten Mal macht. Das ist relevant.
Das ist, glaube ich, tatsächlich ein wichtiges Thema, vor allem wenn man im OP ist oder auch auf Intensiv. Und wo liegt dieser Druckaufnehmer, wenn der dann mal da unten im Bett liegt oder einfach so auf den Tisch gelegt wird? Das ist an sich natürlich nicht da, wo er liegen soll.
Und wenn wir jetzt auf die arterielle Kanüle schauen, dann haben wir ja zum einen die Möglichkeit, darüber den Druck abzuleiten. Zum anderen können wir daraus aber ja auch Blut entnehmen. Was bringt uns das für zusätzliche Informationen, als wenn wir jetzt aus dem venösen Zugang Blut entnehmen?
Ja, wir haben natürlich dann Blut aus dem arteriellen System im Vergleich zum venösen System. Und wir sind im venösen System ja hinter den Organen, die Sauerstoff verbrauchen. Wir sind auf der arteriellen Seite, wo der Sauerstoff zugeführt wird. Das heißt, wir können überprüfen, ob die Sättigung, die uns das Pulsoxy anzeigt, ob die stimmt. Wir können allgemein mehr Aussagen über die Oxygenierung des Blutes treffen, also auf der arteriellen Seite auf jeden Fall.
Was man, glaube ich, so ein bisschen als Überschrift für das ganze hämodynamische Monitoring nehmen kann oder als Intention, die wir eigentlich dahinter haben, ist ja, wir wollen bei dem Patienten, den wir überwachen, sicherstellen, dass nach Möglichkeit alle Zellen, die wir halt versorgen können in diesem Patienten, immer ein ausreichendes Nährstoff- und Sauerstoffangebot bekommen. Vielleicht könntest du da einmal kurz erläutern, wie sich das zusammensetzt, also was ist wichtig, damit die Zellen mit Sauerstoff versorgt werden.
Genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt, und das ist am Ende des Tages ja genau das, was wir wollen, dass der Patient angemessen Sauerstoff bekommt in allen seinen Organen, die diesen Sauerstoff eben brauchen. Da gibt es einmal natürlich das Sauerstoffangebot, was wir bereitstellen oder was der Patient bereitstellt und was über Herz und Lunge erzeugt wird. Und dann gibt es auf der anderen Seite den Sauerstoffverbrauch. Wie viel verbraucht der Patient? Üblicherweise ist er durch eine Sedierung oder Narkose der Sauerstoffverbrauch reduziert. Da gibt es dann auch so eine Kurve, wie Sauerstoffverbrauch und Sauerstoffangebot sich verhalten, weil unterhalb einer kritischen Grenze passt sich der Sauerstoffverbrauch an das Sauerstoffangebot an, macht ja irgendwie Sinn, weil es kann nicht mehr verbraucht werden, als dann auch angeboten wird. Und da kommen wir dann in eine schwierige Situation, weil wir dann Hypoxie haben im Gewebe. Und das ist natürlich das, was wir nicht haben wollen, weil dann kommt es zu Zelluntergang. Und da gibt es natürlich die entsprechenden Organe wie Herz und Hirn, die da besonders sensibel drauf reagieren. Und für das Sauerstoffangebot, da haben wir Stellschrauben, da gibt es auch so eine Gleichung für, weil das Sauerstoffangebot setzt sich zusammen aus dem Herzzeitvolumen, also wie viel pumpt das Herz, aus dem HB, der sich im Blut befindet, dann gibt es einen Korrekturfaktor und dann gibt es die arterielle Sättigung. Dann gibt es noch, also es ist aber ein marginaler Parameter, den Anteil, der im Blut gelöst ist, der ist meistens unter Normalsituationen ist ja verschwindend gering. Aber letztendlich sind es alles Faktoren, die werden multipliziert und dann kommen wir auf unser Sauerstoffangebot. Das ist natürlich global, also auf den Gesamtkreislauf gesehen, weil noch haben wir so im Menschen und im täglichen Betrieb seltenst die Möglichkeit, auf die einzelnen Organsysteme Sauerstoffangebot oder Sauerstoffverbrauch zu messen, was natürlich wünschenswert wäre. Und deshalb müssen wir da uns mit Surrogaten zufrieden geben.
Das heißt, wenn der Patient eine Hypoxie hat und wir das wie auch immer erfassen, da können wir ja vielleicht nachher nochmal drauf eingehen, dann haben wir im Prinzip die drei Stellschrauben HZV, HB und arterielle Sättigung.
Genau.
Was ist so das, wo wir am häufigsten dran können oder in welcher Situation würdest du an was verändern?
Also eigentlich kommen wir an alle Parameter dran, je nachdem, wie die Situation ist. Also wenn wir einen Patienten haben mit einem kardialen Pumpversagen zum Beispiel, dann ist natürlich das Herzzeitvolumen der Parameter, der am kritischsten ist, der am wenigsten ist. Also das heißt, dann müssten wir an dem am ehesten arbeiten. Da würde man dann mit inotropen Medikamenten arbeiten, vielleicht die Herzfrequenz erhöhen, je nachdem, was das zugrunde liegende Problem ist, zum Beispiel Dobutrex. Unter Umständen muss man auch tatsächlich die Nachlast erhöhen mit Noradrenalin. Ich glaube, da kommen wir wahrscheinlich später noch drauf. Das wäre so, wenn das Herz das Problem ist. Wenn es gar nicht geht, dann muss man mit extrakorporalen Verfahren arbeiten, wie zum Beispiel ECMO oder ECLS. Wenn es ein Patient ist, der blutet, dann ist klar, dann muss man natürlich mit Bluttransfusion arbeiten. Dann muss er den HB anhöhen. Wenn der Patient ein pulmonales Problem hat, dann ist die Stellschraube da. Dann würde man an der Lunge arbeiten, Piep erhöhen, unter Umständen ECMO, wenn es nicht anders geht. Also das sind alles Stellschrauben, die sind unterschiedlich, man muss da genau hingucken.
Genau. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Man kann irgendwie an allen was machen, dass man, also so in meiner Wahrnehmung ist es am häufigsten entweder an der Lunge oder es ist wirklich das HZV. Der HB ist ja, das haben wir ja relativ selten aus, es ist wirklich eine Blutungssituation, dass wir einen Patienten haben, der hat ein HB von 12 und wir sagen, wir haben jetzt alles ausgeschöpft, wir heben den HB jetzt auf 14. Ich glaube, da gibt es auch keine richtig überzeugende Evidenz, dass das irgendwem hilft. Das heißt, das ist eher unüblich, aber die anderen beiden Sachen, das kommt schon häufiger vor. Und jetzt, nur weil man sich da so drauf fokussiert, wir haben ja gesagt, okay, wir haben EKG, Blutdruck und Pulsoximetrie normalerweise. Und während der Narkose ist ja der Blutdruck häufig das, was sich am meisten verändert. Und auch bei Intensivpatienten ist schon ein besonderes Augenmerk auf den Blutdruck, würde ich sagen. Jetzt kommt der in dieser HZV oder in dieser DO2-Form, die du gerade genannt hast, zum Sauerstoffangebot ja gar nicht vor. Und man könnte ja jetzt denken, wenn man sich nicht mit der Form beschäftigt hat, ja, das HZV enthält ja einen Blutdruck, aber das HZV ist Schlagvolumen mal Herzfrequenz. Das heißt, am Ende kommt der Blutdruck in der Formel gar nicht vor. Genau. Warum ist der Blutdruck denn trotzdem relevant?
Ja, da muss man tatsächlich aufpassen. Der Blutdruck ist, der ist wie so vieles, was wir finden, dann irgendwo auch ein Surrogat. Und Er ist schon ein Surrogat für HZV in dem Fall, weil er halt unsere arterielle treibende Kraft darstellt, also Driving Pressure heißt es ja immer, die vor dem Organ anliegt. Und man sagt ja grundsätzlich, dass je höher diese Kraft ist, dieser Druck, desto mehr Blut fließt durch das Organ. Das stimmt im Großen und Ganzen meistens, es stimmt halt nicht immer, weil Druck halt doch nicht Fluss ist, und da kommt wieder das Ohmsche Gesetz kommt da zu tragen, R gleich U durch I. Letztlich ist der Druck halt dann, er hat ja wieder mehrere Komponenten, und wenn man genau hinguckt, ist es dann doch wieder komplexer, als man denkt, weil er dann die Komponente hat, des Auswurfs vom Herzen, also Schlagvolumen oder Cardiac Output, die Komponente ist drin, und wir haben auch die Komponente des peripheren Widerstands, weil man kann sich vorstellen, auch wenn das Herz relativ wenig pumpt und wir haben dann einen hohen peripheren Widerstand, den wir ja manipulieren können, den können wir mit Medikamenten, können wir den ja hochtreiben, dann kriegen wir trotzdem einen adäquaten Druck zusammen, zumindest auf unserem Monitor. Wie adäquat dann noch die Organperfusion ist, das ist an dem Punkt so ein bisschen dahingestellt. Und das kann man dann auch nicht mehr pauschal sagen, gerade in den Extrembereichen.
Das heißt, wir befinden uns dann quasi in einer Situation, wenn man es streng nimmt, wo wir mit unserem Basismonitor nicht mehr weiterkommen. Wir sehen im Prinzip, wir haben einen Druck, wir unterstützen den Patienten medikamentös, sagen wir jetzt mal mit kreislaufwirksamen Medikamenten, die den Druck erhöhen. Aber ob das dann dazu führt, dass wir eine adäquate Organperfusion haben oder ob vielleicht einfach nur der Druck hoch ist, aber gar nicht mehr so viel Blut bewegt wird, wissen wir in dem Moment nicht.
Genau. Das sieht dann gut aus, ist dann so eine Art Parameterkosmetik, sodass es auf dem Bildschirm halbwegs gut aussieht. Aber das sind dann die Patienten, die trotz gut eingestellter Parameter, zumindest unsere Basisparameter, die dann halt trotzdem ein schlechtes Outcome haben. Und dafür brauchen wir einfach mehr Parameter, da reichen die erstmal nicht.
Okay, dann wollen wir vielleicht gleich noch darauf eingehen, wie man dann das Monitoring erweitert, um dann auch diesen Patienten quasi Herr zu werden. Vielleicht noch einmal kurz, wir haben jetzt schon angesprochen, es geht quasi um das Verhältnis von Sauerstoffangebot und Sauerstoffverbrauch. Wenn das jetzt in ein Missverhältnis kommt, was haben wir dann, was hat der Patient dann?
Naja, der hat halt erstmal eine Organhypoxie, weil einfach nicht mehr genügend Sauerstoff vorhanden ist, die der Patient braucht. Und dann, wenn wir dann nicht nachfahren, dass wir entweder sagen, okay, wir senken dann den Sauerstoffverbrauch durch sich tiefere Narkose oder kühlen oder wie auch immer, wie man es zum Beispiel nach Reanimation macht oder beim totalen Herz-Kreislauf-Stillstand in der Herzchirurgie, dann kommt es eben zu Gewebsuntergang. Das betrifft halt meistens dann doch die Organe, die so üblich sind, Herz, Hirn, und die es am wenigsten abkönnen. Und das kann natürlich führen bis zum Organversagen und Tod.
Okay, das heißt, der Patient ist im Schock, können wir sagen. Ja. Ja. Der hat ein Missverhältnis von O2-Angebot und O2-Bedarf. Und ich glaube, damit man sich das so ein bisschen plastisch vorstellen kann, wie so ein Schock zustande kommt, sollten wir einmal die Schockform grob durchgehen, dass wir einmal wissen, was genau kann denn da zugrunde liegen, damit wir nachher verstehen, wie behandelt man das denn oder wie bildet man das im Monitoring ab. Das eine wäre die Volumenseite. Vielleicht kannst du darauf eingehen, was haben wir auf der Volumenseite für Schockformen?
Ja klar, also die Volumenseite, das ist eigentlich relativ simpel. Einmal hätten wir einen Patienten, man kann sich das, glaube ich, gut vorstellen, einen Patient, der blutet, da ist einfach nicht genügend Volumen vorhanden. Der hat nicht genügend Volumen im System, was er verteilen kann, um seine Organe zu perfundieren. Das ist der klassische Volumenmangelschock, zum Beispiel Trauma, kann im OP passieren, sowas. Und dann gibt es die andere Seite, das ist der Patient, der zwar an sich genügend Volumen in sich drin hat, aber das Volumen ist nicht da, wo es hingehört, sondern es verteilt sich irgendwo im Gewebe, zum Beispiel bei der Sepsis. Da Patienten, die ganz viel Volumen bekommen und ständig kriegen, die es auch nicht loswerden, aber es ist nicht da, wo es hin soll. Es bleibt nicht in den Gefäßen, sondern es geht woanders hin. Und die Patienten haben trotzdem ein Problem. Dann gibt es eigentlich das Problem an der Herzzeitvolumen, auf der Herzzeitvolumenseite. Da gibt es einmal den klassischen kardiogenen Schock, also Patienten im kardialen Pumpversagen, der einfach sein Volumen nicht mehr verteilt bekommt. Und das ist eben an unserer Sauerstoffangebotsgleichung ist es einfach das HZV, was da erniedrigt ist. Das ist einmal durch das Pumpversagen an sich, ja, aus welchem Grund auch immer. Und dann gibt es noch auch ein Auswurfproblem, was aber zum Beispiel aufgrund einer Herzbeuteltamponade zustande kommt. Das führt aufs Gleiche raus.
Also einmal intrakardiale Ursache, genau, einmal extrakardiale Ursache.
Ja, genau. Einmal kommt es aus dem Herzen, einmal kommt es woanders her, aber die Endstrecke ist irgendwo dieselbe.
Ich glaube, wenn man da tiefer einsteigen möchte, kann man jede dieser Schockformen noch relativ tief weiter unterteilen. Ja, also wenn man jetzt auf die Volumenseite guckt, dass dann, weiß ich nicht, zu viel Diuretika bekommen hat, auch zu viel Volumen. oder auf der distributiven Seite, der septische Schock war schon genannt, der neurogene Schock, da kommen ja viele Sachen zusammen und die, man hört immer ganz, ganz viele Schockformen mit ganz vielen verschiedenen Eigennamen. Ich glaube, man sollte sich diese Einteilung merken in die vier verschiedenen, dass man sagt, es gibt einen hypovolämen Schock, es gibt einen distributiven Schock, also einen Verteilungsschock, dann gibt es quasi auf der anderen Seite die den Auswurf betreffen, den kardiogenen Schock, wo es irgendwie ein durch das Herz bedingte Pumpversagen gibt und einen obstruktiven Schock, der eine extrakardiale Ursache hat, wie zum Beispiel eine Lungenembolie oder eine Herzbeuteltamponade. Und dann, wenn man das grob hat, dann kann man auch diese Sachen noch weiter unterteilen, um dann näher in die Differentialdiagnosen zu gehen, aber dann kann man zumindest schon mal das Gesamtkonzept einigermaßen verstehen. Und wenn wir jetzt uns anschauen, wir haben jetzt eine, sagen wir mal, kardiale Ursache für unseren Schock, dann sind wir ja mit unserem Basismonitoring in der Operation jetzt erstmal schlecht bedient. Was wäre eine mögliche Monitoring-Variante, mit der wir zum Beispiel einen kardiogenen Schock auf die Spur kommen?
Also gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Es hängt etwas von der Situation ab, in der wir uns befinden. So ein Akut-Monitoring, der geht natürlich am schnellsten. Man schiebt eine Echosonde in den Ösophagus und guckt sich das Herz einmal an. Das ist eine sehr gute Sache, ist schnell, man hat was Visuelles und kann sofort sowohl die rechtsventrikuläre als auch die linksventrikuläre Funktion beurteilen. Das ist aber natürlich nichts, was jetzt Stunden oder Tage lang im Patienten liegen bleibt, um ihn kontinuierlich zu überwachen, und da braucht man andere Möglichkeiten. Und da arbeiten wir auch mit unseren arteriellen Kathetern, und das ist, je nachdem, in welchem Teil der Erde man sich da befindet, gibt es jetzt hier im europäischen oder hauptsächlich im deutschsprachigen Bereich, da haben wir den Pico-Katheter, der in den peripheren großen Gefäßen zu liegen kommt und der mit dem Kältebolus arbeitet und so HZV und ein paar weitere Parameter berechnen kann. Oder wenn man jetzt eher im angelsächsischen Bereich unterwegs ist, dann ist da meistens eigentlich der pulmonales Katheter ist da vorherrschend. Und dann gibt es jetzt halt neuere Entwicklungen, weil diese beiden Verfahren sind alles kalibrierte Verfahren, die auch den Anspruch haben, genauer zu sein. Und dann gibt es halt noch die unkalibrierten Verfahren, die üblicherweise nur mit einer arteriellen Druckkurve arbeiten und da vergleichbare Parameter ableiten können.
Dann sollten wir, glaube ich, einmal nacheinander ein bisschen näher auf dieses Thema eingehen. Den Pico, den du jetzt genannt hast, das ist im Prinzip eine arterielle Kanüle, die kommt peripher zu liegen. Und wie wird die dann kalibriert?
Also die Kanüle liegt genau, die liegt entweder in der Arteria femoralis oder in der Axillaris. Und es gibt einen Kältesensor, der wird am zentralen Venenkatheter angebracht und es wird ein vordefinierter Kältebolus wird gespritzt. Dann hat der...
Das heißt Wasser.
Ja, genau, kaltes Wasser.
Wir spritzen ihnen Kälte.
Wir spritzen kaltes Wasser. Und dann auf der arteriellen Seite, also erstmal der erfasst dieser Kältesensor auf der venösen Seite, der erfasst, wie kalt war das Wasser, was da reingespritzt worden ist. Man gibt dem ein, wie viel das ist. Und das Gerät braucht für sein mathematisches Modell, braucht es noch Größe, Gewicht, Alter, weil das braucht es nachher für die Berechnung. Dann wird das kalte Wasser gespritzt und auf der arteriellen Seite gibt es dann wieder einen Sensor, der die Bluttemperatur misst und die fällt ja dann ab. Dann gibt es so eine Kurve.
Die komischerweise nach oben geht.
Ja, genau, das ist invers. Ja, das ist etwas seltsam tatsächlich. Und dann ist da so eine, ja, im Gerät so eine Gleichung hinterlegt. Das ist die Stuart-Hamilton-Formel, Stuart-Hamilton-Gleichung. Und die errechnet, allerdings korrigiert, ja, die ist auch modifiziert, das ist nicht das Original, was man so findet, aus der Menge des Kältebolus, also ist die Menge des kalten Wassers, geteilt durch das Integral aus der Funktion dieser Temperaturveränderung mit dem Korrekturfaktor. Daraus wird das Herzzeitvolumen errechnet. Jetzt kann man sich vorstellen, das ist gut und das ist, wird allgemein so als der Goldstandard betrachtet. Also beim Pico ist es halt der Goldstandard in Europa. Aber es braucht halt einen Korrekturfaktor. Auch das ist ein mathematisches Modell, auch das ist errechnet und das ist halt ein Modell, was der Wahrheit nahe kommt, aber es ist nicht die Wahrheit. Das muss man halt wissen.
Das heißt, nur um das Prinzip nochmal zu verstehen, man geht quasi davon aus, ich weiß, da kommen, also bei uns kommt es aus dem Kühlschrank, das heißt, die NaCl-Lösung hat 4 Grad und ich spritze sie am ZVK rein und dann mischt sich das ja mit einer Körpertemperatur des Patienten, die wir kennen über den Temperatursensor. Und aus diesem Mischverhältnis kann man dann bestimmte Dinge errechnen, beziehungsweise der Zeit zwischen Bolusbeginn und Eintreffen des Bolus in dem arteriellen Katheter.
Genau, und dann hat diese Fläche, die dann unter der Kurve entsteht, unter dieser Temperaturveränderungskurve, da wird dann das Herzzeitvolumen rausberechnet.
Man merkt, glaube ich, dass du es viel mehr verstanden hast als die meisten, aber nur, dass man das nochmal vielleicht ganz simpel herunterbricht. Jemand, der schlecht pumpt, da dauert es lange, wenn ich in die Vene was Kaltes spritze, bis es an der Arterie ankommt. Jemand, der gut pumpt, da geht es ein bisschen schneller. Und jemand, wo das Ganze in ein großes Volumen verdünnt wird, da ist das Ganze vielleicht eher ein bisschen breiter, dieser Bolus, und ein bisschen tiefer, sagen wir mal. Und jemand, der einfach sehr wenig Volumen hat, da machen die 20 Milliliter, die wir reinspritzen, mehr Unterschied aus. Kann man sich das so grob vorstellen?
Das passt so im Großen und Ganzen.
Ja, es ist wesentlich komplizierter. Ja? Aber so kann man sich das, glaube ich, vereinfacht vorstellen, dass man sagt, man kriegt eine Aussage über Volumenstatus, also in wie viel Volumen verdünnen wir eigentlich diese 20 Milliliter und wie lange braucht es eigentlich, bis es an unserer Messstelle ankommt. Das sind ja im Wesentlichen die Dinge, die man rauskriegt, oder?
Genau.
Okay, weil wenn man das noch nie gesehen hat, also es ist so ein bisschen verwirrend, man hat quasi, nur dass man sich das plastisch vorstellen kann, man schraubt auf den ZVK noch so einen Druckaufnehmer auf, damit das Gerät weiß, der Bolus geht los und dann misst der halt die Temperaturveränderung.
Ja, genau, so funktioniert das.
Und jetzt habe ich das einmal kalibriert und jetzt liegt der Patient aber ja noch 2 Wochen auf meiner Intensivstation. Weiß ich jetzt nur für den einen Zeitpunkt, wie das HZV ist?
Genau, also für den einen Zeitpunkt, da ist es natürlich die genaue Messung, weil das ist das, was wir mit unserem Kältebolus gemessen haben. Dazwischen ist es etwas anders, weil dazwischen benutzt das Gerät Pulskonturanalyse, um weiterhin das Herzzeitvolumen zu schätzen quasi. Auf Basis aber von der Temperaturmessung, die vorher gemacht worden ist. Aber dann wird kontinuierlich anhand der arteriellen Kurve das Herzzeitvolumen bestimmt. Das heißt aber, wenn sich Parameter im Patienten verändern, dann brauchen wir wieder Kältemessungen, also Kältebolusmessungen, um das Gerät wieder neu zu eichen. Deshalb wird es empfohlen, 3-mal am Tag, also einmal pro Schicht auf Intensiv zum Beispiel.
Das heißt, wenn sich viel verändert, heißt, wir merken in unserer Messung, der Patient ist massiv volumenbedürftig, gibt dem Patienten 2 Liter FFPs und danach ist unsere Messung im Prinzip hinfällig, die wir gemacht haben, weil es hat sich viel verändert im Patienten. Das heißt, wir müssten eigentlich neu machen.
Genau, also wenn sich viele wesentliche Sachen verändern, dann muss man neu messen. Ja,
okay. Und wie unterscheidet sich jetzt der von dir genannte Pulmonalis-Katheter davon?
Der Pulmonalis-Katheter, der liegt eben nicht in den peripheren Gefäßen, sondern der liegt zentral. Der wird durch den rechten Vorhof, über den rechten Ventrikel dann in die Pulmonalarterie gelegt, deshalb heißt der Pulmonalis-Katheter. Und da gibt es ursprünglich auch mal den klassischen Kältebolus, wie beim Pico auch. Das ist eigentlich immer noch der Goldstandard, dass man kaltes Wasser reinspritzt. Aber der hat auch eine Heizspirale. Naja, nicht jeder hat das, aber viele haben noch eine Heizspirale drin, die dann vom Gerät intermittierend aufgeheizt wird und an der Spitze des Katheters wird dann die Temperatur gemessen. Und so kann auf Basis desselben Prinzips quasi, kann das Gerät über den pulmonales Katheter dann das Herzzeitvolumen errechnen. Der Unterschied ist der, dass der pulmonales Katheter natürlich an einem ganz anderen Ort liegt. Also das heißt, dass der pulmonales Katheter erlaubt im Grunde genommen nur eine Aussage über den rechten Ventrikel und die Funktion desselben, da wo er eben liegt. Während der PICO durch diese transpulmonale Messung, also wir gehen ja einmal komplett von der venösen Seite, von der zentralvenösen Seite aus und gehen bis ins arterielle System. Da liegen natürlich einige Sachen dazwischen. Deshalb haben wir mit dem PICO-Katheter eigentlich mehr Aussage über den Gesamtkreislauf und vor allem auch über den linken Ventrikel.
Aber wenn der Patient ein isoliertes Rechtsherzproblem hat, sehen wir das eventuell weniger, weil wir beide Sachen abbilden.
Genau, das sehen wir dann nicht gut. Ja.
Jetzt müssen wir vielleicht noch einmal kurz, zwei Sachen muss man noch nachschieben, glaube ich. Wir müssen dem Gerät auch sagen, wo der ZVK liegt, weil sonst ist ja die Entfernung unterschiedlich. Also wenn wir den ZVK femoral gelegt haben, ist es was anderes fürs Gerät, als wenn wir den jugulär gelegt haben. Und das andere ist, wir brauchen für den PICO-2-Katheter, für den PULMI-1-Katheter könnte man ja jetzt sagen, dann würde man ja davon ausgehen, dass der PULMI eigentlich das, sagen wir mal, schonendere Verfahren ist.
Ja gut, das ist so eine Sache natürlich. Der pulmonales Katheter ist ja in den letzten Jahren in Verruf gekommen, durch die zentrale Lage eben, weil es doch eine beträchtliche Anzahl an Komplikationen gab mit Perforationen. Und wenn natürlich so ein Katheter die Pulmonalarterie perforiert, dann ist das keine gute Sache, muss man sagen. Und also es ist schon ein sehr invasives Verfahren, während wenn wir mit dem PICO arbeiten, dann legen wir einen zentralen Venenkatheter. Das machen wir bei vielen Patienten sowieso, weil die das sowieso brauchen. Und wir haben die arterielle Kanüle, auch die haben die Patienten sowieso. Man muss halt für den PICO, es ist halt eine andere Kanüle, eben mit diesem Temperatursensor.
Das heißt, am Ende läuft es darauf hinaus, die Patienten, die einen pulmonales Katheter bei uns zumindest haben, die haben in der Regel auch noch einen ZVK und den arteriellen Katheter und brauchen quasi noch eine venöse Schleuse, damit man darüber den pulmonales Katheter legen kann. Und der geht halt noch einmal durchs rechte Herz. Das heißt, das sollte man sich, glaube ich, merken. Das ist einfach das wesentlich invasivere Verfahren und mit ein paar mehr Risiken behaftet.
Genau, das auf jeden Fall. Also wobei, das klingt jetzt so nach Verteufeln des pulmonales Katheters. Das soll jetzt aber gar nicht so klingen. Man muss sich auch immer vor Augen halten, dass der PICO ist in den Vereinigten Staaten zum Beispiel, ist der, ja, ich will jetzt nicht sagen unbekannt, aber der ist da auf jeden Fall nicht verbreitet. Da ist immer noch der pulmonales Katheter der Goldstandard. Und bei uns, wenn ein Patient ein Rechtsherzproblem hat, dann ist also immer noch, also für die Ableitung der pulmonalen Drücke und den Verlauf derselben und auch für die Beurteilung der rechtsventrikulären Funktion ist der pulmonales Katheter halt eigentlich, also auf jeden Fall immer noch das Standardverfahren.
Jetzt haben wir einen der beiden Katheter liegen und die sind kalibriert und jetzt ist dieser Monitor da an dem Patienten und der zeigt Werte an. Was zeigt der für Werte an und was sagen die uns?
Also der wichtigste Wert, den wir haben erstmal, ist natürlich das Herzzeitvolumen, das beide Geräte kontinuierlich anzeigen. Der pulmonales Katheter, der hatte ursprünglich mal etwas größere Abstände, wobei auch da gibt es jetzt eine Methode, wie aus der Kurve heraus kontinuierlich ein Herzzeitvolumen berechnet wird. Wir haben beim pulmonales Katheter haben wir noch tatsächlich einen Sättigungswert, der da angezeigt wird, den haben wir beim PICO nicht. Dafür haben wir beim PICO gibt es dann noch so, ja, also Vorlast- und Nachlastparameter, die er uns anzeigt. Das sind einmal relativ kryptische Werte. Wir haben ja bekannt unser Herzzeitvolumen, der als Index ausgegeben wird, also der Cardiac Index, das macht der pulmonales Katheter auch. Der Index deshalb, damit er vergleichbar ist von Patient zu Patient, weil klar, großer Patient hat ein größeres Herzzeitvolumen als ein kleiner Patient und deshalb wird es mit dem Index normalerweise auf Körperoberfläche verrechnet. Dass es in den extremen Fällen ist, das auch fragwürdig, weil der extrem adipöse Patient, der braucht an sich nicht so viel Herzzeitvolumen, wie das Gerät uns glauben lassen mag. Das ist genauso wie der extrem dünne Patient. Deshalb wäre da vielleicht ein anderer Bezugswert besser, aber das ist halt so. Und dieser Bezugswert der Körperoberfläche hat sich so durchgesetzt. Der kommt übrigens aus den, ich glaube von 1916 oder sowas, also ganz früh im letzten Jahrhundert ist diese Formel anhand von einer Handvoll Probanden errechnet worden. Also, naja, aber das ist das, was wir haben und damit müssen wir umgehen.
Das heißt, wenn man zum ersten Mal vor dem Gerät steht, da steht meistens entweder CI oder HI, oder?
Genau, ja, genau, der CI steht, glaube ich, drauf.
Ja. Ja, ich habe auch mal Herzindex gesehen, fand ich auch schwierig. Aber Cardiac Index ist quasi das Herzzeitvolumen auf die Körperoberfläche. Okay, und jetzt sage ich mal, da steht 2,5 Liter pro Minute sind das, ne? Und pro Quadratmeter Körperoberfläche?
Genau, pro Quadratmeter Körperoberfläche. Ha, ja, genau. Und das ist jetzt halt der Normwert, liegt beim Pico.
Ich glaube bei 3 bis 5.
Ja, genau, ich meine auch, genau. Und das heißt, wir wollen natürlich in unserem Normwert liegen und ja, genau, also wenn der Wert zu niedrig ist, dann heißt es ja erstmal für uns, okay, das Herzzeitvolumen ist zu niedrig und wir sollten vielleicht erwägen, da dran was zu machen.
Und welche Werte gibt er uns jetzt noch, wo wir im Prinzip sagen können, okay, wir denken an unser Schockdiagramm, wir haben auf der einen Seite die Volumenseite, auf der anderen Seite die Auswurfseite.
Genau, also wir haben ja noch die Vorlastparameter und Nachlastparameter. Das ist einmal, das gibt uns der Pico auch aus den kontinuierlichen Werten, aus der Druckkurve raus. Manches Standardmonitoring kann das auch, also Philips Monitoring zum Beispiel kann das auch, ist die Schlagvolumenvarianz, wo gesehen wird, wie anhand der Atem- oder beatmungsabhängigen Schwankung der Arterienkurve, also wie hoch die schwankt. Und wenn die viel schwankt, dann ändert sich die Vorlast sehr stark durch die Herz-Lungen-Interaktion. Und das heißt, der Patient ist volumenbedürftig, wenn die mehr als 10% schwankt, sagt man. Dann gibt es noch einen Index, der ist Pico-spezifisch, das ist der GDI. Der steht, glaube ich, für gesamtendiastolischen Index oder so ähnlich. Also das ist letztendlich auch ein Vorlastparameter, der uns aussagt, wie die Füllung des Ventrikels ist.
Das heißt, wir haben im Prinzip einen Vorlastparameter, dann zeigt er auch noch SVRI an, der Pico, das heißt den systemvaskulären Widerstand und den Cardiac Index und die Werte, ohne dass wir jetzt näher auf die Mathematik eingehen wollen oder sollten, glaube ich, sind untereinander voneinander abhängig. Das heißt, wenn das eine sehr hoch ist, zum Beispiel der systemvaskuläre Widerstand, dann müssen die Volumenparameter entsprechend niedrig sein in Bezug zum Herzzeitvolumen.
Genau, also wir haben ja, also genau, wir haben erstmal diesen Vorlastparameter, die Füllung quasi. Wir haben den peripheren Widerstand am Ende. Das sind alles errechnete Werte. Also das ist jetzt auch nicht die Wahrheit. Wenn da völlig unplausible Sachen rauskommen, dann muss man die auch mal hinterfragen. Also es muss nicht immer stimmen. Und dann ist es natürlich so, dass wenn ein Patient, der einen hohen zentralen Venendruck hat, den wir ja auch überwachen in den meisten Fällen, oder im OP mit extremer Kopftieflage, da ist natürlich der periphere Widerstand ist natürlich auch sehr hoch, obwohl auch die kardiale Vorlast in dem Fall sehr hoch ist. Also das ist ein Kreislauf, das heißt, ein hoher Venendruck ist auch quasi gleichzeitig ein hoher periphere Widerstand. Und da kommen wir wieder zum Blutdruck zurück, weil dann, das sind ja Patienten, da ist der Blutdruck sehr, in Anführungszeichen, gut, weil der ist hoch. Aber wahrscheinlich ist das Herzzeitvolumen ist wahrscheinlich sehr niedrig in diesen Patienten, weil die einfach wenig umgesetzt bekommen durch diese hohen Drücke, die da vorherrschen.
Das heißt, wir arbeiten mit dem arteriellen Blutdruck gegen einen hohen Blutdruck an, hinter dem quasi Arteriolensystem, der quasi entgegendrückt gegen den ZVD.
Genau, genau, das ist richtig. Also wir, das ist bei postkapillär quasi und dadurch ist der Widerstand einfach hoch und das, da muss gegen angearbeitet werden. Das heißt, wir haben dann wahrscheinlich in ein paar so Organen relativ wenig Fluss, also weniger als uns jetzt unser Blutdruck glauben lassen mag.
Okay, ich glaube, wir müssen schauen, dass wir nicht zu tief in diese physiologischen Zusammenhänge abdriften, auch wenn ich es sehr spannend finde. Das heißt im Prinzip, wenn wir wissen wollen, was unserem Patienten fehlt, wir müssen ihn klinisch anschauen, das sagt uns ja häufig schon viel, also da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, aber meines Wissens auch mit einer relativ guten Evidenz, dem Patienten einfach mal die Beine hochzuheben. Vielleicht kannst du das noch einmal kurz erklären, was sagt uns das über den Patienten, wenn wir dem die Beine hochheben, was passiert dann?
Ja, genau, der klassische Passive Leg Raising Test und der soll tatsächlich auch passiv passieren, weil wenn der Patient aktiv die Beine hebt, dann hat er eine Sympathikusaktivierung und dann glauben wir über die Sympathikusaktivierung das zu sehen, was wir eigentlich anders sehen wollen natürlich, und zwar passiv. Also durch die Beine hochheben deplatzieren wir ja quasi das venöse Blut, weil wir haben das venöse Blut ist ja Blutspeicher quasi, das venöse System, und wir erhöhen die kardiale Vorlast und indem wir dann auf dynamische Parameter schauen, also das kann, wenn wir nichts anderes haben, kann das der Blutdruck sein, wenn es Cardiac Output, also Herzzeitvolumen ist, dann umso besser oder die Schwankung der arteriellen Kurve und wenn sich da was ändert und die Situation besser wird, also sprich Herzzeitvolumen geht hoch, Blutdruck geht dann wahrscheinlich auch hoch in dem Fall, dann ist dieser Patient volumenreagibel, also sprich er reagiert auf Volumen, wenn wir ihm Volumen anbieten.
Das heißt, wir machen im Prinzip eine Autotransfusion, der Patient hat das Blut in Bein und wir bieten es quasi dem Kreislauf zusätzlich an, obwohl es vorher schon im System ist, dann wird es relevant und der Patient hat einen besseren Blutdruck oder einen besseren Auswurf.
Genau, das ist richtig.
Nur um vielleicht nochmal auch in diesem Zusammenhang die Komplexität zu verdeutlichen und vielleicht auch ein bisschen gegen anästhesiologische Reflexe zu arbeiten. Wenn man das jetzt macht im Patienten im Rechtsherzversagen, was passiert dann?
Ja, das ist eher schlecht, weil dann überfordern wir den rechten Ventrikel. Der rechte Ventrikel kriegt das Blut nicht mehr abtransportiert und befördern wir den Patienten in Rechtsherzversagen, was natürlich kontraproduktiv ist.
Das heißt, den anästhesiologischen Reflex, den ich meinte, ist schlechter Druck, Volumen. Das funktioniert ja auch bei vielen Patienten, aber man sollte sich vielleicht Gedanken darüber machen, was ist eigentlich das Problem unseres Patienten, warum hat er einen schlechten Druck und manchmal kann Volumen halt auch kontraproduktiv sein.
Genau, das sehe ich absolut auch so und deshalb müssen wir natürlich wissen, was, wenn wir ein Problem haben, was das Problem unseres Patienten ist. Und dafür brauchen wir natürlich auch die Informationen, die uns das liefern können.
Jetzt haben wir so ein bisschen, glaube ich, verkürzt, was für Werte diese Systeme uns eigentlich auswerfen. Das führt aber zweit nur, dass wir das einmal quasi darstellen, die bieten noch weitaus mehr Werte, die auch zum Beispiel der Pico über extravasales Lungenwasser und solche Dinge, die quasi ein Lungenödem oder eine Überwässerung der Lunge darstellen können und die dann quasi mit diesen Werten man am Ende eine Handlungsempfehlung ableiten kann. Auch die sollte man dann auf Plausibilität überprüfen, aber wo man im Prinzip verschiedene Stellschrauben hat, wenn der Patient oder die Patientin einen Schock hat oder einen Cardiac Index, den wir so nicht gut finden. Das mag ja auch sein, meinetwegen, dass der Cardiac Index 7 ist, auch wenn das selten unser Problem ist, sondern wir haben ja häufig das Problem, dass der Cardiac Index irgendwie 2 oder niedriger ist, dass man dann überlegen kann, okay, zu viel Volumen, zu wenig Volumen, zu viel Nachlass, zu wenig Nachlass, zu viel Inotropie, zu wenig Inotropie. Ja, dass das die Dinge sind, wo man dann am Ende dran schraubt.
Genau, der Pico, der gibt ja mehr so Entscheidungsbäume vor, quasi, denen man auch wirklich folgen kann, anhand der Vorlastparameter, Nachlastparameter, anhand von dem Lungenwasser. Und der sagt ja mehr dann, also hier Volumen erhöhen oder Volumen niedriger oder mehr Inotropie oder weniger Inotropie oder die Nachlast erhöhen. Also da kann man sich quasi auch dran halten. Wobei sich immer stumpf nach diesem Schema richten, ist natürlich schwierig, weil es ja, wie gesagt, errechnete Werte sind. Also man sollte sich schon vorstellen, was, also versuchen sich so ein Bild von dem Patienten zu machen, was passiert in dem.
Wenn man, also das ist vielleicht jetzt zu platt formuliert, aber wenn der Patient 3 Liter geblutet hat und dann einen schlechten Cardiac Index hat, dann wird wohl der Volumenmangel zumindest mal ein wichtiger Teil des Problems
genau,
sein.
Ne? Genau, das ist wahrscheinlich. Also ja.
Gut, dann wollen wir vielleicht noch einmal, um das Ganze so ein bisschen generalisierbarer zu machen, wenn wir sagen, okay, wir haben jetzt dieses aufwendige Monitoring ja nicht in allen Patienten und es gibt ja trotzdem Patienten, denen geht schlecht und die begegnen uns vielleicht auf der Straße im Rettungsdienst und wir müssen trotzdem irgendwie rausfinden, in welche Richtung könnte das Ganze jetzt gehen und wir haben halt irgendwie kein Ultraschallgerät, was wir jetzt im Rettungsdienst irgendwie mal kurz aufs Herz halten können. Du hast eben schon gesagt, diese Pulswellenanalyse oder Pulskonturanalyse. Was sagt uns die im Prinzip aus, oder wenn wir einfach auf die Pulswellenkurve im Rettungsdienst schauen, können wir da was über den Volumenstatus des Patienten sagen oder ist es?
Ja, schon. Also man muss natürlich aufpassen, ist klar, es ist keine arterielle Kanüle, die wir da liegen haben, aber es ist, wenn man die Schwankung der Pulskurve auch der Sättigung sieht und meistens folgt die der Arterienkurve relativ gut, also wenn man ein gutes Signal hat, dann kann man schon zumindest grob abschätzen, wenn die sehr stark schwankt im Rahmen des Rhythmus der Atmung oder Beatmung, je nachdem, dann kann man schon davon ausgehen, dass der Patient ein Volumenproblem hat. Umgekehrt ist es natürlich auch so, wie bei der Arterie auch, die Qualität des Signals an sich, das abgeleitet wird, zeigt uns ja auch irgendwo einen Grad der Zentralisierung unseres Patienten. Das heißt, wenn der Patient im Schock ist, weil er Volumen verloren hat, dann entweder können wir gar keine Sättigung ableiten oder diese Pulskurve ist sehr, sehr schwach und das zeigt uns selbst die periphere Sättigung an. Also das ist natürlich ein Surrogat hoch 3 und das ist natürlich keine offizielle Lehrmeinung, die man hernehmen kann. Aber wenn man natürlich nichts anderes hat und improvisieren muss, dann
kann das ein Baustein sein für das gesamtklinische Bild des Patienten.
Genau, und dann muss man das einfach hernehmen, was da ist.
Vielleicht noch ein kleiner Punkt dazu. Wenn der Patient jetzt ein Vorhofflimmern hat, wie sieht das Ganze dann aus?
Vorhofflimmern ist, ja, das ist ein schwieriges Thema tatsächlich, weil offiziell äußert sich ja kein Hersteller mehr dazu, zu der Validität seiner Werte bei Vorhofflimmern. Eigentlich sind die Werte überhaupt nicht mehr valide. Auch da ist natürlich das Prinzip, ja, aber was wollen wir machen? Es ist ja nichts anderes vorhanden. Also natürlich haben wir auch beim Vorhofflimmern, haben wir natürlich auch Schwankungen der arteriellen Kurve. Wie valide das dann genau ist, also da würde ich nicht auf die Zahlen genau gucken, weil die geben das einfach nicht mehr her.
Nur um das nochmal zu erläutern, also im Vorhofflimmern sind die Abstände zwischen den Pulsspitzen quasi unterschiedlich, allein durch den Herzrhythmus. Das heißt, die Schwankungen in der Füllung sind nicht mehr unbedingt auf den Volumenstatus bzw. auf die Atemvariabilität zurückzuführen, sondern einfach dadurch, dass das Herz unregelmäßig schlägt und die Füllungsphasen unterschiedlich lang sind.
Genau. Und ich meine, es hängt jetzt wieder vom Patienten selber ab, wie unregelmäßig ist der wirklich. Das muss man halt mit einfließen lassen in die Interpretation dessen, was man da auf dem Bildschirm so sieht.
Aber die Thermodilution funktioniert trotzdem.
Die Thermodilution funktioniert trotzdem. Und das ist ja der Vorteil an diesen Verfahren, das sind halt die kalibrierten Verfahren, die geben uns ja tatsächlich Werte auf die wir uns zumindest halbwegs im Rahmen ihrer Möglichkeiten verlassen können.
Und einfach um so ein bisschen die Entwicklung der Zeit mitzugehen, wenn du jetzt sagst, die kalibrierten Verfahren, was machen die nicht kalibrierten Verfahren im Unterschied dazu?
Ja, das ist eine wichtige Frage, weil die nicht kalibrierten Verfahren sind die groß am Kommen sind, natürlich, weil die mit einem ganz regulären Arterienkatheter funktionieren und man nichts Spezielles einlegen muss in den Patienten. Aber die muss man eben unterscheiden. Also es gibt die kalibrierten Verfahren, die eben meistens mit Kältebolus arbeiten. Und dann eben die nicht kalibrierten Verfahren, die nur die arterielle Kurve an sich angucken. Und es gibt, Es gibt verschiedene Berechnungsgrundlagen, die arbeiten natürlich immer mit Alter, Größe, Körpergewicht. Und was dann in der Berechnung kommt, ist unterschiedlich und tatsächlich von Hersteller zu Hersteller auch nicht gleich. Die Firma Edwards arbeitet mit dem Pulsdruck und der Veränderung des Pulsdrucks. Und die nehmen den Pulsdruck her, weil der stabiler ist gegenüber kurzzeitigen Schwankungen. Und dann wird der Wert gemittelt und ja, dann gibt's eben Gleichungen, die da hinterlegt sind, und anhand von denen wird Cardiac Output oder Herzzeitvolumen eben ermittelt. Aber das ist natürlich jetzt wirklich errechnet. Das ist nicht mehr gemessen. Also die Basis davon ist immer noch die arterielle Kurve, die man so auf dem Bildschirm sieht. Und das muss man wissen, weil die Absolutwerte dann natürlich nicht mehr ganz so aussagekräftig sind wie jetzt bei Pulmonalis oder Picokatheter und man da sich eher auf die Trends, die diese Geräte angeben, verlassen sollte.
Das heißt, wenn man das Ganze so ein bisschen zusammenfassen würde, wir haben immer eine Annäherung an eine hämodynamische Wahrheit und auch die Thermodilution, die machen wir auch dreimal im Normalfall, dass man sagt, wir machen drei Messwerte, gucken, ob die grob gleich aussehen und haben dann eine Gesamtmessung. Auch das ist eine Annäherung der Wahrheit. Und je weiter wir uns von diesem, ich sag mal, Goldstandard entfernen, desto mehr sollte man das Ganze mit Vorsicht genießen.
Das trifft, glaube ich, so ziemlich genau den Punkt. Genau, weil selbst die kalibrierten Verfahren sind ja nicht die Wahrheit, sondern das ist auch was Errechnetes. Aber relativ nah dran an der Wahrheit, zumindest in dem Moment, wo wir unser kaltes Wasser spritzen. Aber die nicht kalibrierten Verfahren, das sind halt errechnete Werte und die richten sich halt nur nach der arteriellen Druckkurve. Und da kommen wir wieder zu dem Punkt, wo liegt unser arterieller Druckaufnehmer? Wo ist der genullt? Wie sieht unsere Arterienkurve aus? Weil das macht ja da den entscheidenden Unterschied, was das Gerät uns hinterher ausgibt. Und da muss man tatsächlich Kurvenpflege betreiben, dass das, was auch ausgegeben wird, auch adäquat das widerspiegelt, was im Patienten drin ist.
Und ich glaube, man darf auch den Patienten einfach im Verlauf angucken. Ja, wir machen das ja, weil wir vermutlich Dinge an der Therapie ändern wollen und das dann auch vielleicht unter anderem auf Grundlage dieser Messung, die wir da machen, tun. Und dann sehen wir ja häufig, entwickelt der Patient sich in die richtige Richtung. Ja? Wir haben jetzt das Laktat gar nicht angesprochen, aber entwickelt sich das in die richtige Richtung, wird der Patient klinisch besser? Und wenn das nicht der Fall ist, dann sollte man vielleicht seine Messung beziehungsweise die Interpretation dieser Messung hinterfragen. Ich glaube, das ist noch einfach so für den klinischen Alltag ein relevanter Aspekt, der noch nicht angeklungen ist.
Naja, das ist ja immer ein wichtiger Punkt, dass wir uns nicht auf einzelne Werte konzentrieren, die uns irgendein Gerät ausgibt, sondern die Werte dann immer hinterfragen, ist das plausibel? Was es die nicht kalibrierten Verfahren betrifft, wie sieht meine Kurve aus, die dem Ganzen zugrunde liegt? Und was geben die anderen Sachen? Also es ist ja ein Gesamtbild und wir haben ja, gerade wenn wir erweitertes Monitoring betrachten, haben wir ganz viele Parameter, die wir alle in der Gesamtschau quasi betrachten können. Und da sollte sich schon ein stimmiges Gesamtbild ergeben.
Wir sind ja immer gut darin, sowas zu eskalieren. Als letzte Frage heute, wie entscheide ich denn, dass ich das Ganze jetzt nicht mehr brauche, was ich dem Patienten da verpasst habe, dass der jetzt kein erweitertes hämodynamisches Monitoring mehr braucht?
Ja, da kommen wir jetzt sind wir quasi wieder ganz am Anfang. Die Frage ist ja erstmal, also wann braucht das überhaupt? Und da haben wir gesagt, das ist der Patient, der gefährdet ist, weil er krank ist oder weil er schwer krank ist, weil er kritisch krank ist. Oder es ist der Eingriff, dem er unterzogen wird, weil der so gefährlich ist. Und wenn weder noch zutrifft am Ende, dann kann man auf das Monitoring dann tatsächlich verzichten.
Das heißt, einfach die Abwesenheit der ursprünglichen Indikation ist ja relativ simpel.
Das kann man, glaube ich, so zusammenfassen. Ja.
Die OP ist vorbei oder der Patient ist gesund.
Genau.
Oder zumindest so gesund, dass wir uns mit dem anderen Monitoring wohlfühlen. Ja, wunderbar.
Ja.
Haben wir aus deiner Sicht irgendwas zum hämodynamischen Monitoring unter den Tisch fallen lassen, was total relevant ist?
Also das Ganze lässt sich ja treiben bis in die Endlosigkeit, aber dann würden wir morgen wahrscheinlich noch hier sitzen und da diskutieren über physiologische Details, aber ich glaube, da wollen wir jetzt nicht hin. Ich glaube, das Große und Ganze haben wir besprochen und die wichtigsten Sachen.
Das klingt doch schon mal gut. Dann vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank an Finn für die Postproduktion. Vielen Dank an unsere Zuhörer fürs Zuhören. Für Anregungen sind wir immer gerne zu haben. teamtimeout@ukabon.de. Und ja, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und vielen Dank.
Ja, ebenso. Vielen Dank.